darf, warum sind denn die Jobs, die jetzt durch diese Position entstehen, oder beziehungsweise dort, wo die anderen Menschen halt im Abwandern, warum sind die halt notwendigerweise prekarisiert?
Nicht die Jobs, die durch die mikroelektronische Revolution entstehen, sind nicht per se prekarisiert, sondern es gibt ja eine Zweiteilung. Es gibt einerseits ein ungeheures, also diese Produktivitätskerne, diese Hightech-Kerne, wo mit einer ungeheuren Produktivität gearbeitet wird und wo dann auch vergleichsweise hohe Löhne und Gehälter gezahlt werden. Und dann die Masse an Arbeiten, die ausgelagert wird. Und die trifft, diese Masse an Arbeiten, die ausgelagert wird, die trifft auf eine ungeheure Masse an Überflüssigen im kapitalistischen Sinne. Also von Menschen, die sich ihre Arbeitskraft verkaufen müssen, irgendwie, weil sie ja leben müssen. Aber es gibt ein Überangebot von ihnen. Und deswegen kann auch der Preis entsprechend gedrückt werden, also Preis für ihre Arbeitskraft. Und gleichzeitig stehen sie, das ist sozusagen die, wenn man so will, Angebotsseite, und gleichzeitig stehen sie aber, was die Produktivität angeht, unter einem ungeheuren Druck. Das heißt, sie müssen durch Mehrarbeit und durch entsprechend schlechte Bezahlung diese ungeheure Produktivitätslücke, die immer größer wird, ansatzweise ausgleichen. Das rennt ihnen davon. Also das Produktivitätsniveau in den prekären Bereichen bleibt ja weitgehend gleich, wogegen die Hightech-Sektoren immer weiter abheben. Und entsprechend ist der Druck immer größer. Naja, also die. In dem Moment, wo das Geld vom Gold entkoppelt wird, haben wir es nur noch mit Kreditgeld zu tun. Also Geld, was nicht mehr durch Metall, durch einen realen Wert gedeckt ist. Und Kreditgeld beruht im Grunde ganz allgemein gesprochen auf Vertrauen. Das heißt darauf, dass daran geglaubt wird, dass dieses Geld seinen Wert über einen längeren Zeitraum behält. Und dafür entsprechende Waren gekauft werden können. Jetzt, das war jetzt sehr allgemein gesagt, was den Dollar angeht, gibt es gewissermaßen durch die Weltmachtstellung der USA, oder gab es jedenfalls bisher, so eine Art Garantieversprechen. Der Dollar wird immer existieren. Der schwankt vielleicht im Kurs, ja, also die Kursschwankungen gab es ja, aber der amerikanische Staat wird nicht zahlungsunfähig. Wenn ein Staat zahlungsunfähig ist natürlich auch die Währung entwertet. Das heißt, man kriegt nichts mehr dafür. Der Dollar wird abgesichert durch diese Weltmachtstellung der USA. Man geht davon aus, dass dieser Staat nicht zahlungsunfähig wird, nicht zusammenbricht. Das ist also so ganz allgemein war das gesagt. Wobei damit natürlich zusammenhängt auch dieser ganze, auch der Militärapparat, der selber wiederum auf Kredit finanziert wird. Das ist ja auch so ein gewissermaßen so ein Kreislauf. Der Militärapparat hat ja auch die Funktion erfüllt, zu einem großen Teil die Weltmachtstellung zu sichern, also dieses Vertrauen herzustellen, was auf der anderen Seite wiederum durch entsprechende Massen an Kredit finanziert wurde. Okay, reden wir von Spekulation. Ich hatte ja gesagt, das Handel mit Anteilsscheinen. Das heißt, der Anteilsschein an einem bestimmten Unternehmen kriegt einen eigenen Preis, und dieser Preis bewegt sich unabhängig von dem, was realwirtschaftlich passiert. Da gibt es natürlich schon Vermittlungen. aber die sind häufig sehr dünn. Also ich würde es mal so sagen, dass die Vermittlungen sind Bezugspunkte für Spekulation. Also wenn zum Beispiel ein Unternehmen bekannt gibt, dass rationalisiert wurde, ja, das ist ja der bekannte Effekt, dann schnellen die Aktienkurse in die Höhe. Oder wenn bekannt wird, dass die Gewinnerwartungen gesenkt werden, fallen die Aktienkurse. Also es ist nicht völlig entkoppelt davon. Es hat sich bestimmte Bezüge werden hergestellt, existieren zum Teil auch real, ja, aber das hat auch so eine, wie soll ich sagen, so einen self-fulfilling prophecy Effekt. Das heißt, weil innerhalb dieser Finanzsphäre haben sich bestimmte Kategorien herausgebildet, an denen man den Unternehmenserfolg misst, und daran orientieren sich alle. Und weil sich alle daran orientieren, wirkt es sich auf die Kurse aus, und deswegen ist es auch rational, sich daran zu orientieren. Ja? Weil alle, wenn die Gewinnerwartungen herabgesetzt werden, alle aus dem Papier, oder viele aus den Papieren aussteigen, ist es rational auszusteigen oder abzuwarten, bis sie unten sind und dann wieder einzusteigen, weil sie dann ja vielleicht wieder hochgehen. Also diese Bezüge gibt es durchaus, aber dieser Bezug ist etwas anderes als die reale Wertsteigerung dieses Unternehmens. Es ist also keine unmittelbare Verkopplung. Ja, also ein Unternehmen kauft eine neue Fabrik, baut die Produktion aus und um 10%, also steigt der Aktienwert um 10%. Ja. Oder das Kapital, also dieser direkte Bezug ist nicht da, sondern das ist sehr vermittelt.
Also in den 70er Jahren, da ja genau passiert ist, also meinst du, dass der Terrorismus am Ende war und das ist halt eine Überaktion, also dass halt nicht genug Kapital in die Realwirtschaft investiert werden konnte, sondern dass dieser Kreditvergabe Privaten an den Staat gab. Auf der anderen Seite war es ja auch der Anfangspunkt der mikroelektronischen Produktion, vor allem nicht viel, die da investiert werden musste.
Ja, zunächst mal, bis sich die mikroelektronische Revolution durchsetzt in dem größeren Maß, das dauert also bestimmt 15, 20 Jahre, also der richtige Schub. Also es fängt im Grunde in den 80er Jahren an, so die ersten Umstrukturierungen der Produktion im größeren Ausmaß, und nimmt dann so richtig Fahrt auf in den 90ern. Das heißt, das dauert, da liegt der Zeitraum dazwischen, zwischen der Krise des Fordismus und der mikroelektronischen Revolution in dem größeren Ausmaß. Das fängt schon früh an, das fängt schon zum Teil schon in den 60er Jahren an, die Experimente mit halbautomatisierten Maschinen. Und also das ist nicht, das ist ja sowas, muss ja erstmal entstehen, ist ein Prozess. Das ist das eine. Das andere ist, wenn wir, ich hatte gesagt, Überakkumulation im Fordismus deswegen, weil zunächst einmal die Anlagemöglichkeiten für Kapital in der Realwirtschaft Anfang und Mitte der 70er Jahre ja auf diese Form, auf diese Produktionsform oder auf diese Organisation der Produktion ausgelegt waren. Das heißt, da musste das Geld hin, und da gab es nicht mehr genügend Anlagemöglichkeiten, nicht mehr genügend profitable Anlagemöglichkeiten. Deswegen war Kapital überschüssig, und deswegen konnte man da von Überakkumulation sprechen. Das ist dann später vermittelt über das fiktive Kapital, oder auch schon damals zum Teil angelegt worden in Rationalisierungsprojekten, ja, oder in Umstrukturierung der Produktion. Das auf jeden Fall. Aber nicht im großen Maßstab war das möglich.
Es gibt ja so Leute, die immer nach dem neuen Akkumulationsregime sozusagen suchen, also nach der neuen Grundlage, die jetzt kommen sein soll, wo dann ja unter anderem Dienstleistung quasi als der neue Sektor gefunden wird. Was würdest du denn darauf antworten? Also wenn man jetzt sagt, Dienstleistung, da ist ja quasi die organische Zusammensetzung ziemlich gering, also der Teil von Arbeiter da sein muss, und der Kundenverbrauch zum Konzernkapital, ist es da nur dass das sozusagen unter dem Produktivitätsstandard von den anderen Branchen rund, oder ist es ja noch eine andere Begründung, so warum das letztlich nicht neue Wertschöpfungsgrundlage
ist? Ja, Dienstleistung ist ja so ein Sammelbegriff. Also es gibt bestimmte Dienstleistungen, die lassen sich auf jeden Fall Kapital produktiv organisieren. Was weiß ich, wenn man McDonald's nimmt als ein globales Unternehmen mit weiß nicht wie viel 100.000 Beschäftigten, das ist natürlich, da ist eine Dienstleistung, nämlich das Braten von Frikadellen mit und was weiß ich noch alles, ist Kapital produktiv organisiert worden. Ja. Wenn aber die gleiche Frikadelle in irgendeiner kleinen Klitsche gebraten wird am Straßenrand oder wo ein kleiner Selbstständiger das macht, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, und dann stellt das deswegen keine Kapitalverwertung dar, weil derjenige den Gewinn, den er daraus zieht, ja, oder das, was er daran verdient, unmittelbar für den eigenen Konsum verwendet, also für die eigene Lebenshaltung. Ja, also es kommt nicht, also war jetzt vielleicht schon ein Gedankensprung. Zunächst mal muss man fragen, um welche Dienstleistungen geht's? Bestimmte Dienstleistungen lassen sich kapitalproduktiv organisieren. Das hängt dann jeweils von der Form ab. Ja, also ist es eben dieses global agierende Unternehmen oder ist es der kleine Selbstständige, der das macht? Das ist durchaus von Bedeutung, die Frage zu stellen, weil wenn wir uns den Dienstleistungssektor global anschauen, stellen wir fest, dass ein Großteil dieser Dienstleistungen eben solche kleinen Selbstständigen sind. Oder in den USA ganz viele Hausangestellte, Garten, was weiß ich, für also wirklich so Dienstbotenklasse, ja, kann auch Pflegepersonal sein. Also ein Großteil dieses Sektors sind eben entweder persönliche Dienstleistungen, die von Privatpersonen oder einzelnen kleinen Selbstständigen erledigt werden, oder Kleinstunternehmen, die eben auch auf Basis von kleiner Selbstständigkeit arbeiten. Und insofern ist der Anteil dessen, was da wirklich für Kapitalverwertung, was Kapitalverwertung ausmacht im Dienstleistungssektor, ist relativ gering. Und dann kommt noch als Zweites hinzu, dass es große Teile dessen gibt, was man Dienstleistung nennt, die gar nicht kapitalproduktiv sein können. Also der ganze Bereich des Handels stellt keine Kapitalverwertung dar, sondern da wird Kapital realisiert, da werden Waren an den Markt gebracht, da wird kein zusätzlicher Wert hinzugefügt, sondern ein bestimmter, in den Waren dargestellter Wert wird realisiert am Markt, wird umgesetzt. Ja. Und dann noch die berühmten Finanzdienstleistungen, die in den USA werden nicht zu den Dienstleistungen hinzugezählt, in der Statistik in Deutschland schon, da spricht man von Finanzdienstleistungen. Also wo der Handel mit Geld oder die Spekulation mit Geld als Dienstleistung erscheint, ist natürlich auch nichts wert- oder kapitalproduktives. Also da muss man sehr genau hinschauen. Im Einzelnen gibt es da natürlich Sektoren, wo das möglich ist, aber das denke ich, also würde ich behaupten, nicht in dem Ausmaß, dass eine Kompensation für die ungeheure Masse an oder den ungeheuren Rationalisierungsschub im sekundären Sektor, also im Industriesektor, erfolgen könnte. Es kann nicht kompensiert werden.
Dann fragst du ja zum Krisenverlauf, alles dem, was die Neoökonomie, beziehungsweise die Neoökonomie eigentlich nur ein kleines Effekt zugehört, dass wir in einer permanenten Krise leben, dass die jetzige Finanz- und Wirtschaftskrise nur stark ist, weil eben das Epizentrum der Weltwirtschaft trifft. Aber ist die Ökonomie ja nicht eigentlich als Status zu sehen, weil sie ja auch genauso das Wirtschaftszentrum der Welt trifft, beziehungsweise die Immobilien für die letzten Jahre, weil ja auch schon angekündigt wurde, dass dieser große Crash folgen wird. Also ich meine, vor dem Jahr gab es einen Artikel auf der Immobilie, genau dieser Crash, der jetzt gerade was hier angekündigt wurde, aufgrund des Immobiliencrash des letzten Jahres. Also ich sagen, dass das nicht schon der Anfang der Krise ist, das ist sogar hoch.
Ja. Ja, da gebe ich dir recht. Also es war eben ungenau, habe ich das dargestellt. Also im Grunde gibt's jeder von diesen Schüben des fiktiven Kapitals hat unterschiedliche Zentren. Und das Zentrum dieses letzten Schubs seit 2000, 2001 war der Immobiliensektor der USA. Insofern hatte sich da schon was verlagert. Das ist auch eben auch ein Unterschied, ob das Zentrum ist die Aktienspekulation an verschiedenen Aktienmärkten der Welt. Ja, gut, die New Yorker Börse stand natürlich schon auch immer im Mittelpunkt, aber genauso die Europäer und Tokio. Oder ob im Gefolge dieser New Economy Krise, ja, wo ja schon ein Teil dieses fiktiven Kapitals an den Aktienmärkten zusammengebrochen ist, dann das Geld direkt also fiktives Kapital als Kredit im Bereich der Immobilien und des Konsums in den USA. Das war der Motor des Ganzen. Insofern hat da schon eine Verlagerung stattgefunden, und nun platzt das, und zwar mitten im Zentrum. Den Zusammenhang gibt es auf jeden Fall, ja.
Die Frage, du hast ja gesagt, dass ein Teil vom fiktiven Kapital in den Konsum fließt. Ist das an sich ein Problem? Also aus meinem Verständnis vom Kapital ja aus Gewinnrisiko. Und wenn jetzt der Gewinn macht, das konsumiert oder das im Konsum umsetzen würde, sehe ich da jetzt erstmal nicht das Problem. Das Problem ist dann, dass er den Kredit an jemand anderen verdient. Und da dann versucht, Zinsen rauszubekommen. Oder ist es an sich ein Problem, dass es einfach konsumiert wird, anstatt ein neues Kapital umsetzen zu wollen?
Das ist aus kapitalistischer, also aus Sicht der Kapitalverwertung, ist das insofern ein Problem, als, ja, vielleicht ist Problem das falsche Wort dafür. Zunächst einmal, was passiert da? Also der Widerspruch besteht darin, dass dieses Geld als Kapital erscheint. Es erscheint als Kapital. Kapital ist aber nur ein Geld, das angelegt wurde in Produktionsmitteln, um Waren zu erzeugen, wo entsprechender Wert dargestellt wird, Mehrwert dargestellt wird und sich dieses Kapital dann verwertet. Nur dann wird wirklich Kapital verwertet. Dem Moment, wo aber dieses Geld verliehen wird und nicht angelegt wird in Produktionsmittel, sondern in Konsum, ist der Wert, den dieses Geld darstellt, ja gewissermaßen vernichtet. Ja, der ist in den Magen gewandert oder hat sich verbraucht, dadurch, dass das Auto verrostet oder wie auch immer. Also der Wert ist vernichtet und der dient vor allem nicht dazu, neuen Wert zu produzieren. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Der dient nicht dazu, neuen Wert zu produzieren. Er erscheint aber auf dem Papier so, als sei er Kapital. Das ist ein Widerspruch. Der lässt sich eine Zeit lang aufrechterhalten. Also damit funktioniert kapitalistische Ökonomie immer. Ja, also Konsumkredit gibt es auch schon immer. Also es ist auch nichts Neues. Bis zu einem gewissen Ausmaß ist das normales Funktionieren. Aber wenn das zum tragenden Motor oder treibenden Motor der Wirtschaft wird, dann wird es tatsächlich zu einem Problem, weil dann nämlich diese Fiktion, dass das Kapital sei, als aber gar kein Kapital ist, sich irgendwann nicht mehr aufrechterhalten lässt. Ja? Ich meine, solange dieser Konsument seine Zinsen immer brav zurückzahlt, erscheint es auch auf der Oberfläche auch gar nicht als Problem. Das ist ja das, solange diese Immobilienbesitzer ihre Zinsen zurückzahlen konnten, hat es scheinbar prima funktioniert. Trotzdem war strukturell gesehen schon immer fiktiv, weil diese Zinsen nicht bedient wurden aus der Kapitalverwertung, sondern aus ganz anderen Einnahmequellen, aus Jobs, die die hatten oder vielleicht aus neuen Krediten, die sie aufgenommen haben, aus Aktienspekulationen oder wie auch immer. Und das ist auf Dauer ist das ein unhaltbarer Widerspruch. Das ist das Problem, weil zwischen der Notwendigkeit, Kapital real zu verwerten und der erzeugten Fiktion, dass dieses Kapital verwertet wurde oder wird, wo es gar nicht stattfindet.
Weil es kann nicht sein, Entschuldigung, stammt doch ursprünglich aus der Konsumsphäre, weil es doch schon noch Werte produziert wurde, die dann irgendwie nicht konsumiert werden, also nicht vernünftig dann vielleicht zu einem Unternehmen irgendwo verleihen oder bei der Bank. Je nachdem jetzt aus Sicht, ob man jetzt aus Sicht der Unternehmen oder aus Sicht der privaten Haushalten hat. Ich verstehe jetzt nicht ganz, wieso das dann kein produktives Kapital ist. Also wann geht es verloren, als produktives Kapital genau? In welchem Moment genau?
Ja, du hast gerade gesagt, es stammt aus der Konsumsphäre, aber das stimmt ja nicht. Was da so in der Volkswirtschaftslehre ziemlich beschönigend genannt wird, Konsumverzicht, ist ja schlicht und einfach, dass ein Teil des Werts, der produziert wird, abgeschöpft wird vom Kapital, um eben Kapital zu vermehren. Und Kapital ist es eben nur dann, wenn es dann auch wieder angelegt wird. Also wenn der Kapitalist diesen Gewinn entzieht, um sich eine Luxusjacht zu kaufen und damit um die Welt zu segeln oder die auch nur im Hafen stehen zu lassen, dann hat es auch aufgehört, Kapital zu sein. Insofern könnte man natürlich sagen, Konsumverzicht des Kapitalisten, weil er darauf verzichtet, sich die Luxusjacht zu kaufen oder nur eine kauft statt zwei und dafür in Produktionsmitteln investiert, dann wäre es Kapital. Ja? Wenn das aber der Bank gibt und die Bank verleiht es einem Häuslebauer, der sich ein Haus kauft, hat es aufgehört, Kapital zu sein.
Wenn es dann weiter verwendet wird, zum Beispiel ein Haus kauft und die Jacht,
ja.
Dann ist ja im Gegenwert dessen auch wieder das produziert worden sein. Dann ist es doch produktiv.
Nein, da sind Waren gekauft worden, also das Haus oder die Yacht, die sind irgendwann mal produziert worden, aber das Geld als solches ist ja eben für den Kauf dieses Konsumguts angelegt und nicht für neue Produktionsmittel. Das ist der Unterschied zwischen dem Marx spricht vom produktiven Konsum. Produktiver Konsum findet dann statt, also Konsum in Anführungsstrichen, wenn Geld in Produktionsmitteln angelegt wird, um mehr zu produzieren. Die Logik des Kapitals ist eigentlich streng genommen, dass es gar keinen Konsum geben sollte. Ja? Weil Kapital kennt eigentlich nur einen Zweck, nämlich aus Geld mehr Geld zu machen. Also müsste von der rein abstrakt betrachtet, von der Logik des Kapitals, der gesamte Gewinn neu angelegt werden, um neues Kapital, um Mehrwert zu schaffen, um damit also diese Vermehrung ins Unendliche zu steigern. Nur dummerweise, in Anführungsstrichen, schiebt sich dazwischen etwas, dass nämlich Kapital nur dann verwertet werden kann, wenn auch Gebrauchswerte hergestellt werden. Und diese Gebrauchswerte müssen nun mal konsumiert werden. Insofern gibt es immer den Zwang der Realisierung dieser Waren. Es muss also immer ein Teil des produzierten Werts muss in Form von Konsum sich darstellen, sonst können die produzierten Waren nicht abgesetzt werden und der in ihnen dargestellte Wert nicht realisiert werden.
Also das ist ja erst nach dieser Mikroelektronik-Tradition sozusagen weniger Arbeit nötig wird oder weniger Arbeit eingezogen wird und sozusagen nach Marx damit weniger Mehrwert produziert wird. Und das ist halt deswegen ein Problem, dass man deswegen nicht in das wirkliche Kapital geht. Aber ich dachte sozusagen, dass dieser Mehrwert eigentlich nicht absolut bezifferbar ist, sondern halt immer nur irgendwie so und so viel Euro oder eine Ware. Und deswegen frage ich mich so gerade, warum das nicht skaliert, sondern warum es da irgendwo eine Grenze nach unten gibt. Also sozusagen, warum kann das jetzt nicht mit dem halben Mehrwert, wenn jetzt alle nur noch den halben Mehrwert bekommen oder Zehntel oder so, warum kann es nicht genauso funktionieren, sondern wo kommt halt eine Skala her, dass es sozusagen ab einer bestimmten Mehrwertmenge, die ich da nur noch kriegen kann, auf der Akquise spielt.
Das ist auch wieder das Problem der Überakkumulation. Also kritisch wird es dann, kritisch für im Sinne einer kapitalistischen Krise, wird es dann, wenn die Masse an produzierten Wert schrumpft. Also nicht die Relation, nicht die berühmte Profitrate, sondern die Wertmasse. Die Wertmasse schrumpft dann, wenn absolut weniger Arbeiter wertproduktiv beschäftigt sind als in der Periode vorher, also schematisch gesprochen. Ja? Das heißt, wenn die Produktivität ein Niveau erreicht hat, wo absolut, obwohl die Produktion gesteigert, absolut immer weniger Arbeiter benötigt werden, um diese Waren zu produzieren, dann haben wir es mit einer strukturellen Überakkumulationskrise zu tun, weil es geht nicht um eine bestimmte, um eine Berechnung in dem Sinne von, wo gibt es die Marge, wo es nicht mehr geht, sondern es ist eigentlich zunächst mal eine logische, kann man das logisch ohne jede Berechnung festhalten, dass es ja wachsen muss. Es muss, die Wertmasse muss wachsen, sonst kann sich das Kapital, es wird ja immer neues Kapital produziert, sonst kann es sich nicht verwerten. Und daher ist das, sagt auch Marx irgendwo in den Grundrissen, das Problem, also das Kapital gerät dann in eine Krise, oder er sagt irgendwie, dass die Arbeit als Wertmaßstab wird dann nutzlos oder sinnlos oder nicht aufrecht, ist nicht mehr aufrechtzuerhalten, wo die Masse an Arbeit nicht mehr für die Produktion des einzelnen Produkts verwendet wird, sondern um das Gesamtaggregat der Gesellschaft aufrechtzuerhalten, wo sich also die Produktivität auf die Ebene des gesellschaftlichen Gesamtaggregats verlagert hat, ist es im Grunde nicht mehr möglich, die Arbeit dem einzelnen Produkt zuzurechnen, beziehungsweise das, was noch verausgabt wird, um ein einzelnes Produkt herzustellen, ist verschwindend gering. Und damit ist aber auch die Wertmasse, die sich in diesem einzelnen Produkt darstellt, auch verschwindend gering. Gesellschaftliche Gesamtaggregat ist zum Beispiel der Wissenskomplex, die Infrastruktur, also vor allem auch der Wissenskomplex, also das, was allgemein vorhanden sein muss, in den Köpfen, in Fertigkeiten, auch in der Infrastruktur, in der Kommunikationsstruktur, um eine Produktion auf dem höchsten Produktivitätsniveau aufrechtzuerhalten.
Kurz eine Nachfrage. Also es kommt jetzt, es ist tatsächlich nicht nur das Problem, dass der Mehrwert, den ich erzielen kann, nicht mal reiner Strom, sondern das Niveau, auf dem es ist auch ein Problem. Das ist nur das. Also das ist jetzt zu wenig jetzt erzählen
kann. Ja, es ist nicht nur der Mehrwert, sondern es ist der Wert. Produktivitätsentwicklung bedeutet unter kapitalistischen Bedingungen, dass sich die Produktivität zunehmend auf die Ebene des gesellschaftlichen Gesamtzusammenhangs verlagert. Das ist das berühmte General Intellect, von dem die Postoperaisten immer sprechen. Also allgemeine Intellekt, das allgemeine Wissen, was einfach Voraussetzung ist für die Produktion. Und das Verhältnis zwischen diesen allgemeinen Voraussetzungen und der Arbeit, die unmittelbar am Produkt verausgabt wird, verschiebt sich immer mehr zugunsten dieses allgemeinen Aggregats und zulasten der Arbeit am einzelnen Produkt. Das ist eigentlich der Grundwiderspruch, aus dem die fundamentale Krise resultiert. Die Schwierigkeit, die dann im Einzelnen festzustellen, an welchem Punkt setzt es jetzt eigentlich genau ein und welche Arbeit im Einzelnen ist, stellt das dar und so, da gibt es eine ganze Reihe von kniffligen Problemen, die sich auch nicht alle bis befriedigend oder vollkommen befriedigend lösen lassen. Aber zunächst mal vom allgemeinen Trend, denke ich, kann man das durchaus feststellen.
Eigentlich zwei Fragen, die sind ein bisschen so Einschätzungsfragen, wie du das siehst. Ein Ding, womit ich gerade noch nicht so ganz, oder was ich noch nicht ganz durchblickt kann, warum das gerade so ist, ist die Frage, also mit so einer Krise würde ich ja auch eher verbinden, dass die Inflationsrate steigt. So das zeigt gerade das Ding, dass ganz viele Sachen gerade und also viel billiger werden. Also wie du das erklären würdest und warum sozusagen gerade diesen, naja, also vielleicht ist es auch nur ein vorübergehendes Phänomen, aber wodurch man das erklären kann. Das zweite wäre, auch wenn deine Einschätzung ist, dass das so nicht mehr funktionieren wird, wird es halt auch den Versuch geben, den Anstellen die Nasen aufzuladen. Und meine Frage, wie deine Einschätzung ist, welche das sein werden, sozusagen, wo man die sozusagen darauf achten muss.
Ja. Also was die Inflation angeht, schätze ich das in der Tat so ein, dass die gegenwärtige Entwicklung, die so leicht deflationär ist, also Preise sinken, vor allem Lebensmittelpreise, Rohstoffpreise, das ist zunächst einmal ein Effekt der Krise, ich würde sagen ein vorübergehender Effekt. Warum? Es sind Überkapazitäten da, ein Überangebot an Waren, die müssen irgendwie am Markt untergebracht werden. Also wie macht man es, wenn die Nachfrage schrumpft, dann senkt die Preise. Also ein relativ simpler Mechanismus. Die Situation verändert sich dann, wenn diese Überkapazitäten vom Markt gefegt werden, weil damit ja auch dann dieser Druck von der Seite Angebot und Nachfrage wegfällt. Das ist das A. Und wie sich das dann im Einzelnen auswirkt, also wie da Überkapazitäten, ob die da noch vorhanden sind, weil das ja gleichzeitig auch den Konsum schmälert, das hängt so ein bisschen auch von den Situationen, also es wird auch nicht in jedem Land gleich sein. Wenn aber die Krise richtig durchschlägt in dem Sinne, dass das Vertrauen ins Geld als Geld erschüttert wird, also dass das ist ja sozusagen einer der wichtigsten Bestrebungen der Bundesregierung und auch der US-Regierung, eigentlich aller Regierungen, das Vertrauen ins Geld aufrechtzuerhalten. Eure Sparguthaben sind sicher. Ja, das ist die Botschaft. Legt euer Geld auf der Bank an, da ist es sicher nicht in windige Papiere, aber legt euer Geld seriös an, in Anführungsstrichen. Also man versucht, das Vertrauen ins Geld aufrechtzuerhalten. Wenn das Vertrauen ins Geld verloren geht, also wenn eben noch mehr Banken wirklich zusammenbrechen und das Sicherungspaket nicht ausreicht, wenn noch größere Teile des Finanzsystems zusammenbrechen und das nicht aufgefangen werden kann, dann wird mit Sicherheit eine Flucht aus dem Geld stattfinden, im Sinne von, wo lege ich mein Geld an, zum Beispiel in Gold oder in Immobilien oder und dann, das heißt dann aber auch, dass enorme Massen an Liquidität, die jetzt noch gebunden sind im Finanzsystem, in irgendeiner Weise in die Realwirtschaft hineinfließen, und das wird dann einen inflationären Schub auslösen. Also es ist auch eine Frage der Phase, in der sich die Krise befindet. Also meine Einschätzung wäre die, wenn sie es nicht schaffen, das wenigstens prekär nochmal irgendwie aufzufangen, wird es einen größeren inflationären Schub geben, der bis zur Hyperinflation reichen kann. Und dann nochmal kurz zur Blase. Achso, oder war es direkt dazu? Ja, bitte.
Ist es nicht eher so, dass dadurch, dass manche Dinge jetzt billiger werden, weil im großen Teil der Rohstoffe spekuliert worden ist, mit Wertverlusten, diejenigen, die spekuliert haben, haben das jetzt natürlich auch Kredit gemacht.
Ist bei den Rohstoffen auf jeden Fall auch der Fall. Und zum Teil bei Lebensmitteln, weil die ja mitgingen, über diese Biokraftstoffe und sowas. Ja. Mhm. Also das ist richtig. Ja. Es ist aber nicht nur bei den Kraftstoffen und bei Lebensmitteln und Energie, sondern es ist zum Beispiel auch bei den Autos. Also die Autos werden jetzt mit ungeheuren Preisabschlägen verschleudert, weil sie auf Halde stehen. Also da sind die Überkapazitäten da. Die könnten aber dann bereinigt werden, wenn General Motors zum Beispiel vom Markt verschwindet. Ne? Was ja durchaus im Bereich des Möglichen liegt. Ja. Entschuldigung, war das befriedigend? Da war noch die Frage zur Blase. Also welche Blase oder überhaupt, ob eine Blase aufgepumpt wird? Oder
die nächste war, glaube ich,
die Frage. Nächste, wo die dann sein könnte. Ja. Schwer zu sagen, im Mai, da hatte ich so einen Artikel geschrieben, Weltmarktbeben, der liegt da aus, da hatte ich geschätzt, wie viele andere auch. Das geht über die Energie und nachwachsende Rohstoffe und nachhaltige Energien, dass das so spekulativer Boom sein könnte. Danach sieht es momentan nicht aus. Das ist schwer einzuschätzen. Also momentan ist es so, dass viel Geld in die USA fließt, paradoxerweise in Staatsanleihen. Ja? Und der Dollarkurs ja dadurch gestiegen ist. Ja, der ist ja gegenüber dem Euro in den letzten zwei Monaten um über 20% gestiegen. Paradox eigentlich, ja? Weil man sagt, die Krise geht doch, Epizentrum liegt in den USA. Aber es erscheint dann immer noch für die meisten Anleger offenbar als relativ sicher, in Dollar und in amerikanischen Staatsanleihen anzulegen, als meinetwegen in argentinischen, mexikanischen oder ungarischen oder sowas. Ne? Das ist halt, oder isländisch.
Ja, genau. Also das ist ja schon eben ausgeführt, wie sie sich weiter entwickelt wird. Also das ist wahrscheinlich immer das neue kommen wird. Also man weiß, wie Krisen geschickt werden und dass sich halt die wirtschaftliche Lage, also das deutlich mehr staatliche und politische Repression
uns erreichen wird. Und gleichzeitig da zum Beispiel die gleichzeitig stattfindende ökologische Krise eingezogen hast, weil ich finde, man sehr stark bei Finanzmarktanalyse, weil ich meine, jetzt schon anschließend vergessen, dass wir gleichzeitig, während wir diese Wirtschaftskrise haben, auch gleichzeitig dieses Ökosystem haben. Mhm. Ob dann nicht der absolut chaotische Zusammenbruch des großen Ganzen und der gesamten Scheiße sich noch viel schneller und viel rapider vonstatten gehen wird. Ich würde es einschätzen, dass es noch beschleunigen wird.
Naja, so einen unmittelbaren Zusammenhang, da gibt es ja gegenläufige Effekte. Wenn es tatsächlich zu einem schweren, starken Durchschlag auf die Realwirtschaft kommt, heißt das zum Beispiel auch, dass weniger Auto gefahren wird, dass weniger Autos verkauft werden, dass die Leute weniger heizen können, dass sie in ihren Wohnungen sitzen und frieren, statt die Heizung aufzudrehen, dass weniger in Urlaub geflogen wird, dass weniger Dienstreisen stattfinden und so weiter und so fort. Ne? Das heißt insofern sogar auf dieser ganz unmittelbar oder kurzfristigen Ebene so ein Rückgang der Nachfrage nach fossilen Brennstoffen, aber das gilt natürlich auch für andere Rohstoffe und Transportleistungen mit Schiffen, wenn der Welthandel schrumpft. Also da gibt es eher so einen rückläufigen Effekt, ähnlich wie nach dem Zusammenbruch des Realsozialismus. Ja, da gab es ja auch erstmal so eine Verbesserung der Ökobilanz, weil die einfach jede Menge Industrien stillgelegt haben. Und auf längere Sicht ist es dann allerdings sicher so, was nicht stattfinden wird, ist dieser berühmte Wechsel, von dem jetzt immer mal wieder die Rede war, dass man das Energiesystem umstellt durch Investitionen auf nachhaltige, nachwachsende Rohstoffe und diese Dinge. Also da wird dann unter Krisenbedingungen sicher nichts stattfinden oder höchstens in Luxussegmenten, was ja ohnehin stattfindet. Und insofern ja, keinerlei Verbesserung strukturell, sondern allenfalls auf der Nachfrageebene ein leichter Rückgang an Verbrauch. Also jetzt zum meine Einschätzung, wobei die Effekte im Einzelnen könnte ich jetzt auch nicht sagen. Also was ist da noch ein...
Das wird großer der Effekt ja gar nicht mehr zurückgängig gemacht. Also wie das Ganze zwischen dem Chaos endet, also das... Das ist ein extremes Klimawandel, zum Beispiel ins kälte Klima. Das ist dadurch dadurch gar keine Reserven mehr da sind, um das irgendwie abzuwenden. Das dadurch halt der ganze Crash die Menschen noch viel stärker treffen wird. Das ist ein viel mehr Thema.
Also diese optimistischen Prognosen, die ich sowieso für an die ich sowieso nicht geglaubt habe, dass dann plötzlich Mittel vorhanden sind, um die Umstellung zu bewerkstelligen des Energiesystems, die sind sicher durch die Krise endgültig vom Tisch. Das schätze ich auch so ein. Ja.
Mhm. Ansonsten ergänzend wollte ich noch darauf hinweisen, dass da vorne auf dem großartig sortierten Büchertisch auch ein Buch von drei jungen Autoren aus Österreich liegt, mit dem Titel Grenzen des Kapitalismus. Und die versuchen so ein bisschen den Brückenschlag hinzukriegen zwischen ökonomischen Grenzen, wo sie so ein bisschen die Blasen, die gerade geplatzt sind, diskutieren, und ökologischen Grenzen, wo es darum geht, was sind eigentlich die Potenziale innerhalb des Kapitalismus, eine ökologische Wende hinzukriegen sozusagen. Die da eher auch deine pessimistische Sicht teilen und mit vielen spannenden Zahlen unterfüttern. Also kann man sich mitnehmen nachher.
Provokante Frage, würde ich sagen, eine Akkumulationskrise. Aber Herr Kunz hat ja nicht auch so ein bisschen recht, wenn er sagt, das ist jetzt die Ende von so einer langen Welle, dass durch diese mikroelektronische Revolution eben ein Investitionsschub da gewesen ist, sodass jetzt zum Stillstand kommt.
Er hat schon recht, im Sinne von einer Beschreibung dieses Prozesses. Also das würde ich auch, ich denke, man kann es als lange Welle beschreiben. Nur was der Herr Kondratjew ja nicht macht, ist diese Verbindung zur Frage der Kapitalverwertung und der Akkumulation herzustellen. Und ich denke, die Verbindung muss man herstellen, weil wir haben es ja nicht mit einem technologischen Prozess zu tun, sondern mit einem technologischen Prozess, der in das System der Kapitalverwertung eingebunden ist oder von ihm vorangetrieben wird. Und da stellt sich es dann eben etwas anders dar. Da muss man auch fragen, was bewirkt diese neue Welle auf der Ebene der Arbeitskraft, der Produktivität, wohin verlagert sich die Produktivität? Stichwort Wissenskomplex.
Aber hat die Zahl der Arbeitskräfte überhaupt abgenommen?
Nein, hat sie nicht. Sie hat zugenommen, gewaltig zugenommen. Und das macht natürlich auch eine Schwierigkeit aus, dass in diesem Sinne, wie auch die Frage, berechtigte Frage kam, wie will man das dann überhaupt empirisch belegen? In dem ganz strengen Sinne lässt sich es nicht empirisch belegen. Meine These ist ja, diese enorme Expansion, die es gegeben hat in den letzten, vor allem auch in den letzten 15 Jahren, aber zum Teil ja auch davor, Expansion auf der Ebene von Arbeitsverhältnissen, Zunahme von Arbeitsverhältnissen, Industrialisierung in vor allem Ländern wie China, Indien, Brasilien, Mexiko. Diese Industrialisierung und die Schaffung von neuen Arbeitsverhältnissen basiert auf diesem Boom des fiktiven Kapitals. Das heißt, der hat das gefüttert. Jetzt kann man mir natürlich entgegenhalten, das ist eine zirkuläre Argumentation. Du sagst, die Krise erzeugt das fiktive Kapital füttert den Boom und jetzt platzt das. Das Argument kann ich nicht vollständig schlüssig zurückweisen. Da kann ich nur, das lässt sich eigentlich nur in dem Sinne entkräften, über die, wie ich denke, Plausibilität der theoretischen Argumentation. Wenn ich von der ausgehe, von der Ebene der Kapitalakkumulation, Zusammenhang zwischen Akkumulationskrise und fiktivem Kapital herstelle, halte ich das für extrem plausibel, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also ich denke, darüber kann man es, man kann es letztlich nicht in dem strengen naturwissenschaftlichen Sinne empirisch belegen. Das geht nicht. Weil natürlich, aber das gilt im Grunde auch für die Naturwissenschaften auch nicht anders, ich gehe aus von einem bestimmten theoretischen Paradigma und denke, dass sich darüber die Krisenwirklichkeit erklären lässt. Und in diesem Sinne kann ich dann eben auch Phänomene erklären wie die Zunahme der Arbeitsverhältnisse, obwohl das Grundargument ja lautet, der Produktivitätsschub vernichtet gerade diese Arbeitsplätze.
Jetzt haben wir noch eine Frage.
Kann man auch.
Okay. Ich habe eine kleine Frage, und zwar so im Hinblick auf mögliche Widerstandsformen oder Forderungen, die man vielleicht jetzt sogar in Zukunft stellen kann oder nicht stellen kann. Also eigentlich darf man ja die ganzen Regulierungssachen eh nicht. Ja, eigentlich dürfte man die, zumindest nach deiner Analyse, nicht unterstützen, weil das ja mehr oder weniger nur noch die Idee zu weiter voran. Aber das ist so die Frage, dass man sich in so Widerstände, die halt mehr oder weniger auf Abwehr ausrichten. Also was kannst du dir vorstellen, was so, wenn man die Kampfbewegung
Naja, das ist gut, das ist eine Frage, die dann gleich anschließt. Oder die gleich die ein gutes Schlusswort oder ein schlechtes Schlusswort, jedenfalls ein Schlusswort vorbereitet. Regulierung unterstützen, ja oder nein? Also so in diesem, so möchte ich das jetzt eigentlich nicht verstanden wissen. Ich denke, das ist zunächst einmal geht es darum, sich klar zu werden, was bedeutet Regulierung, oder was kann Regulierung bewirken? Und es geht mir auch darum, die Illusionen zu zerstören, die damit verbunden sind. Also diese Vorstellung, es könne wieder ein Zurück zu diesem sozial abgesicherten Kapitalismus geben. Wenn nur das Finanzkapital abgeschafft wird, dann ist wieder alles prima und in Ordnung. Also diese Illusion ist, denke ich, vehement zu bekämpfen. Nicht nur, weil es eine Illusion ist, sondern weil es auch die entsprechenden ideologischen Aufladungen hat. Andererseits, da wo in einem ganz unmittelbaren Sinne eine Regulation oder bestimmte Regulierungsmaßnahmen Krise abfedern können, gibt es keinen Grund, sich dagegen zu stellen. Ja, also dass die Sparguthaben erstmal abgesichert werden, und wenn es erstmal nur für ein paar Jahre ist oder vielleicht auch nur, also der Versuch, sie abzusichern, ich sehe kein plausibles Argument, dagegen zu argumentieren, zu sagen, Leute, die Krise ist doch da und Regulierung ist eh scheiße, dann sind halt eure Sparguthaben im Eimer. Also das ist nicht die Konsequenz, die ich daraus ziehen möchte. Ja. Andererseits ist das sicher nicht das Kampffeld. Ja, also das ist etwas, da kann man sich pragmatisch zu verhalten und kann sagen, okay, hilft mir ja auch in meinem Alltag. Also ich bin persönlich auch froh, wenn meine Spargroschen nicht den Bach runtergehen. Und also erst mal ganz unmittelbar gesprochen, und das betrifft viele in meinem, also nicht nur mich, aber es ist nicht das Kampffeld. Das Kampffeld wird sicher ein anderes sein. Kampffeld in diesem strengen Sinne, ich kann es wirklich nur ganz allgemein sagen, also es wird eine Verschärfung der Notstands- und Krisenverwaltung geben, und es ist zentral, sich dagegen zu stellen. Also sich das nicht gefallen zu lassen, beziehungsweise den Widerstand dagegen zu organisieren und auch einen Widerstand, der sich vielleicht in Ansätzen formiert, auch bei der Selbstdefinition oder beim Selbstverständnis, also in die Selbstverständnisdiskussion einzugreifen, sag's mal so. Also weil es eben ein Unterschied ist, ob man sich gegen einen Widerstand formiert, auch wenn er richtig ist, meinetwegen gegen Sozialkürzungen zu kämpfen, aber die Begründung lautet, die Heuschrecken sind schuld. Es ist ein Unterschied zu einem Widerstand, der sich gegen Sozialkürzungen wendet und die Systemfrage in einem grundsätzlicheren Sinne stellt. Auch wenn es zunächst mal nur begrenzte Forderungen sind, was weiß ich, weg mit Hartz IV oder sowas. Ja, also jetzt mal noch, das ist ein Thema, das wird so in der Form wahrscheinlich nicht mehr kommen. Aber es ist eine begrenzte Forderung, aber es kommt darauf an, wie sie begründet wird. Und da sehe ich weiterhin nicht viel anders als bisher, die Notwendigkeiten zu intervenieren, nur dass ich denke, sich die Entwicklung sehr stark beschleunigen werden. Also wenn die Krise stärker zuschlägt, wird es auch einen Schub geben an Krisenreaktionen. Und insofern denke ich, ist es auch wichtig, darauf vorbereitet zu sein, entsprechend zu intervenieren.